Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Audiocast Folge 704 zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und wünsche als erstes mal ein schönes Osterfest jetzt 2026 und hoffe, dass alle gesund und munter sind, soweit es irgendwie geht. Naja, munter kann man dran arbeiten, gesund sind wir leider ein bisschen abhängig, aber es tut sich ja sehr, sehr viel in der Medizin, auch wenn wieder sehr viel darüber gesprochen wird, dass alles irgendwie zu teuer ist und weniger Leistung und so. Lassen wir mal abwarten, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist zwar kein medizinisches Thema, aber so. Ja, ich bedanke mich für die vielen Nachfragen und die vielen guten Wünsche und Besserungswünsche, die ich wieder bekommen habe. Und nein, ich will nicht über diese Sauerei, die der Trump angerichtet hat, jetzt darüber sprechen oder so etwas. Ist nicht unser Thema. Quanteninternet. Ein europäisches Forschungskonsortium demonstriert die stabile Verteilung verschränkter Photonen über ein bestehendes Glasfasernetz in einer Großstadt. Die Ergebnisse zeigen, dass Quantenkommunikation nicht mehr auf Laborumgebungen beschränkt ist, sondern in reale Infrastruktur integriert werden kann. Die Entwicklung eines Quanteninternets gilt als eine der langfristig bedeutendsten Erweiterungen der heutigen Kommunikationstechnologie. Während klassische Netzwerke Informationen in Form von Bits übertragen, basiert ein Quanteninternet auf Qubits, die sich im Überlagerungszuständen befinden können und durch Verschränkung miteinander verbunden sind. Diese Eigenschaften ermöglichen prinzipiell abhörsichere Kommunikation und neue Formen verteilter Quantenrechner. Am 11. März 2026 veröffentlichte ein Team um Professor Stephanie Wehner von der Delft University of Technology Ergebnisse eines Experiments, das genau diese Vision ein Stück näher bringt. Am 25. März 2026 bestätigten die European Quantum Communication Infrastructure Initiative die Einbindung der Technologie in ein größeres europäisches Testnetz und am 28. März bereits, auch 26 natürlich, berichtete das Max-Planck-Institut für Quantenoptik über begleitende physikalische Untersuchungen. Tja, im Zentrum des Experiments steht die Übertragung verschränkter Photonen über mehrere Kilometer eines bestehenden Glasfasernetzes innerhalb einer urbanen Umgebung. Anders als in Laborversuchen, bei denen speziell optimierte Leitungen und abgeschirmte Bedingungen verwendet werden, musste das System hier mit realen Störungen umgehen. Temperaturdrift, mechanische Vibrationen, Streuung und Dämpfung im Kabel sowie Interferenzen durch parallel laufende Datenströme. Die Forscher nutzen eine Kombination aus frequenzstabilisierten Lasern, nicht-linearen Kristallen zur Erzeugung verschränkter Photonenpaare und hochempfindlichen Einzelphotonendetektoren. Entscheidend war die Implementierung eines aktiven Stabilisierungssystems, das Phasenverschiebungen in der Phase in Echtzeit kompensiert. Dazu werden Referenzsignale eingespeist und kontinuierlich ausgewertet. Diese Rückkopplung erfolgt im Mikrosekundenbereich und ist notwendig, um die fragile Verschränkung aufrechtzuerhalten. Die erzielten Ergebnisse zeigen eine stabile Übertragung über Entfernungen von bis zu 25 Kilometern mit einer Verschränkungsfidelität, hört sich lustig an, von über 90%. Dieser Wert ist entscheidend, da er angibt, wie gut der ursprüngliche Quantenzustand erhalten bleibt. Unterhalb bestimmter Schwellwerte wäre eine praktische Nutzung nicht möglich, weil Fehlerkorrektur und Quantensystem extrem aufwendig ist. Ein wichtiger Aspekt des Experiments ist die Integration in bestehende Infrastruktur. Die verwendeten Glasfasern sind Teil eines konventionellen Telekommunikationsnetzes und das bedeutet, dass keine vollständig neue physische Infrastruktur aufgebaut werden muss. Stattdessen können Quantenkanäle parallel zu klassischen Datenkanälen betrieben werden, sofern geeignete Wellenlängenbereiche und Filtertechnologien eingesetzt werden. Diese Koexistenz ist ein entscheidender Schritt in Richtung praktischer Anwendung. Parallel dazu wurden sogenannte Quantenrepeater getestet, die verschränkte Zustände auffrischen oder neu erzeugen können. Ohne solche Repeater würde die Reichweite aufgrund der Verluste stark begrenzt bleiben. Die aktuelle Arbeit zeigt aber, dass einfache Formen dieser Technologie bereits in realen Netzen funktionieren und auch wenn noch erhebliche Verbesserungen notwendig sind, um globale Netze zu ermöglichen. Die theoretische Grundlage basiert auf der Quantenmechanik, insbesondere auf dem Konzept der Nicht-Lokalität verschränkter Teilchen zeigen Korrelationen, die sich nicht durch klassische Signalübertragungen erklären lassen. Diese Eigenschaft wird in der Quantenkryptographie genutzt, etwa im Protokoll der Quantenschlüsselverteilung. Ein Abhörversuch würde den Zustand verändern und damit detektierbar sein. Interessant ist auch die Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung und Industrie. Telekommunikationsunternehmen stellen Infrastruktur und Know-how zur Verfügung, während Forschungseinrichtungen die physikalischen Grundlagen und Technologien entwickeln. Diese Kooperation ist notwendig, weil die Anforderungen an Stabilität, Skalierbarkeit und Wartbarkeit in realen Netzen deutlich höher sind als im Labor. Die Ergebnisse haben auch Implikationen für das verteilte Quantenrechnen. Wenn es gelingt, mehrere Quantenprozessoren über ein Netzwerk zu koppeln, könnten sie gemeinsam komplexe Probleme lösen, die für einzelne Systeme zu groß sind. Dies würde eine neue Architektur des Rechnens ermöglichen, vergleichbar mit dem Übergang vom Einzelrechnern zu vernetzten Systemen im klassischen Internet. Meine Einschätzung dazu ist, das Quanteninternet bewegt sich langsam, aber sicher und stetig aus der Grundlagenforschung heraus. Der hier gezeigte Schritt ist weniger spektakulär als ein neuer Rekordwert, aber technologisch äußerst relevant. Die Integration in bestehende Netze ist der entscheidende Punkt. Wenn diese Entwicklung anhält, könnte in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine erste Generation praktischer Quantennetzwerke entstehen. Ich habe schon zweimal darüber gesprochen, die KI-gestützten Medikamentenentwicklung. Auch hier gibt es wieder etwas Neues zu berichten. Ein von künstlicher Intelligenz entworfener Wirkstoffkandidat hat erstmals die klinische Testphase erreicht. Die Entwicklung dauerte weniger als ein Drittel der üblichen Zeit und zeigt, dass datengetriebene Modelle die Arzneimittelforschung grundlegend verändern könnten. Das klassische Medikamentenentwicklungssystem ist ein langwieriger, teurer und hochriskanter Prozess. Von der ersten Identifikation eines molekularen Zielproteins bis zur Marktzulassung vergehen häufig 10 bis 15 Jahre. Die Kosten liegen nicht selten im Milliardenbereich. Genau hier setzen die neuen Ansätze an, bei denen künstliche Intelligenz nicht nur unterstützend eingesetzt werden, sondern den kreativen Teil der Molekülentwicklung übernimmt das KI-System. Am 18. März 2026 meldete das Unternehmen Insilens Medicine gemeinsam mit Partnern, dass ein vollständig durch KI generierter Wirkstoffkandidat in die Phase 2 Studien eingetreten ist. Parallel dazu berichtet das Fachjournal Nature Biotechnology am 22. März über die zugrunde liegende Methodik. Während die US Food and Drug Administration den regulatorischen Fortschritt bestätigte. Der zentrale Unterschied zu bisherigen Ansätzen, der liegt darin, dass nicht nur einzelne Schritte automatisiert werden, sondern der gesamte Designprozess durch neuronale Netze gesteuert wird. Ausgangspunkt ist ein Zielprotein, dessen Struktur entweder experimentell bestätigt oder durch Methoden wie AlphaFold vorhergesagt wurde. Auf dieser Basis generierte ein generatives Modell Millionen potenzieller Molekülstrukturen. Diese wurden anschließend durch virtuelle Screening-Verfahren bewertet, wobei Parameter wie Bindungsaffinität, Toxizität, Stabilität und Synthetisierbarkeit berücksichtigt werden. Das in der aktuellen Entwicklung verwendete Modell kombiniert Deep Learning Architektur mit physikbasierten Simulationen. Besonders wichtig dabei ist die Integration von Reinforcement Learning, bei dem das System iterativ aus dem Ergebnis seiner eigenen Vorschläge lernt. Das Modell wird dabei nicht nur auf bekannte Wirkstoffe trainiert, sondern auch auf negative Beispiele, also Moleküle, die sich als ungeeignet erwiesen haben. Dadurch entsteht ein differenzierteres Verständnis der chemischen Raumstruktur. Der konkrete Wirkstoffkandidat richtet sich gegen eine fibrotische Lungenerkrankung, bei der es zu einer übermäßigen Bildung von Bindegewebe kommt. Diese Erkrankungen sind therapeutisch schwer zu behandeln, weil die zugrunde liegenden Signalwege komplex und redundanzreich sind. Der KI-generierte Wirkstoff zielt auf das Enzym ab, das eine Schlüsselrolle in der Regulation von Fibroblasten spielt. In präklinischen Studien zeigte sich eine signifikante Reduktion der Gewebeverhärtung sowie eine Verbesserung der Lungenfunktion in Tiermodellen. Bemerkenswert ist auch die Geschwindigkeit der Entwicklung. Laut Angaben von Insilence Medicine wurde der gesamte Design- und Optimierungsprozess in weniger als 18 Monaten abgeschlossen. Zum Vergleich, in der klassischen Wirkstoffentwicklung dauert allein die Leitungsstrukturoptimierung oft mehrere Jahre. Diese Beschleunigung ergibt sich vor allem daraus, dass viele experimentelle Schleifen durch Simulation ersetzt werden können. Allerdings bleibt das experimentelle Validieren unverzichtbar, insbesondere in den späteren Phasen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die chemische Diversität der generierten Moleküle. KI-Systeme sind in der Lage, Bereiche des chemischen Raums zu erschließen, die für menschliche Chemiker schwer zugänglich sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, neuartige Wirkmechanismen zu entdecken. Gleichzeitig stellt dies neue Anforderungen an die Bewertung von Risiken, da weniger Erfahrungswerte vorliegen. Die regulatorische Seite ist ebenfalls in Bewegung. Die FDA hat in den letzten Jahren Leitlinien entwickelt, um KI-basierte Entwicklungsprozesse zu bewerten. Dabei geht es unter anderem um Transparenz, Reproduzierbarkeit und die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungswege. In der aktuellen Entwicklung wurde besonders Wert darauf gelegt, die Modelle so zu dokumentieren, dass ihre Ergebnisse überprüfbar sind. Das ist entscheidend, um Vertrauen in solche Systeme zu schaffen. Parallel dazu arbeiten akademische Gruppen unter anderem an der University of Cambridge an offenen Plattformen für KI-gestützte Wirkstoffentwicklung. Ziel ist es, die Technologie beider zugänglich zu machen und die Abhängigkeit von proprietären Systemen zu reduzieren. Diese Initiativen konnten langfristig dazu beitragen, die Medikamentenentwicklung demokratischer zu gestalten. Trotz aller Fortschritte bleiben Herausforderungen bestehen. Dazu gehören die Qualität der Trainingsdaten, die Übertragbarkeit von Simulationsergebnissen auf reale biologische Systeme sowie die Skalierbarkeit der Produktion. Zudem ist unklar, inwieweit KI-Modelle tatsächlich neue biologische Prinzipien entdecken können oder ob sie primär bekannte Muster effizienter kombinieren, was ja auch ein Vorteil wäre. Meine Einschätzung dazu ist, Die KI-basierte Medikamentenentwicklung hat die Phase des experimentellen Spielens verlassen und erreicht nun eine ernsthafte klinische Relevanz. Der jetzige Schritt in die Phase 2 Studien ist kein endgültiger Beweis für den Erfolg, aber ein starkes Signal. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, wird sich die Rolle des menschlichen Forschers verschieben. Weg vom klassischen Moleküldesign hin zur Interpretation, Validierung und strategischer Steuerung. Über die Kernfusion haben wir schon oft genug gesprochen. Aber auch hier gibt es wieder etwas Neues. In einem Experiment oder allgemein gesagt ein internationales Forschungsteam meldet erstmals einen stabilen Hochleistungsbetrieb in einem Tokamak über mehrere Sekunden mit präziser Kontrolle von Instabilitäten. Die Ergebnisse zeigen es, dass wichtige physikalische Hürden für kontinuierliche Energiegewinnung weiter reduziert werden konnten. Die kontrollierte Kernfusion gilt seit Jahrzehnten als potenziell nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Doch die technische Umsetzung ist extrem anspruchsvoll. Am 14. März 2026 veröffentlichte ein Team am Kalm Center for Fusion Energy gemeinsam mit Partnern aus dem europäischen Eurofusionskonsortium neue Ergebnisse aus Experimenten am Joint European Torus. Ziel war es, die Stabilität eines hochenergetischen Plasmas über längeren Zeitraum zu sichern und dabei gleichzeitig die Energieeinspeisung und Abfuhr kontrollierbar zu halten. Ein Tokamak funktioniert prinzipiell wie ein ringförmiger Magnetkäfig. In diesem wird ein Plasma aus Deuterium und Tritium auf Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius erhitzt. Unter diesen Bedingungen können Atomkerne fusionieren und dabei Energie freisetzen. Das zentrale Problem liegt jedoch darin, dass ein solches Plasma extrem instabil ist. Schon kleinste Störungen können dazu führen, dass es den magnetischen Einfluss verliert und an die Wand des Reaktors trifft. Dies beendet nicht nur die Reaktion, sondern kann auch Materialschäden verursachen. Die aktuelle Arbeit konzentriert sich auf die Kontrolle sogenannter Edge Localized Nodes, kurz ELMs. Dabei handelt es sich um periodische Instabilitäten am Rande des Plasmas, die wie kleine Explosionen Energie und Teilchen freisetzen. Diese Ereignisse sind vergleichbar mit Mini-Sonnenstürmen und stellen eine der größten Herausforderungen für die zukünftigen Fusionsreaktoren wie ITER dar. Die Forscher entwickeln eine Kombination aus Resonanzmagnetfeldstörung und Echtzeit-Feedback-Systemen. Dabei wurden kleine zusätzliche Magnetfelder gezielt in das System eingespeist, um die Struktur des Plasmarandes zu verändern. Gleichzeitig überwachen Diagnosesysteme die Plasmaeigenschaften mit hoher zeitlicher Auflösung und passen die Steuerparameter dynamisch an. Diese Rückkopplung erfolgt im Millisekundenbereich und erlaubt es, kritische Instabilitäten frühzeitig zu dämpfen. Im Experiment gelang es einem Hochleistungsmodus, dem sogenannten H-Mode, über mehrere Sekunden stabil zu halten. Dieser Betriebsmodus ist entscheidend, weil er eine deutlich bessere Energieerschließung ermöglicht als der Standardbetrieb. Die gemeinsamen Energieeinschlusszeit lag signifikant über bisherigen Vergleichswerten. Und die Wärmebelastung auf die Wandmaterialien konnte gleichzeitig reduziert werden. Ein wesentlicher Fortschritt liegt in der verbesserten Vorhersage von Instabilitäten mithilfe von Machine Learning Algorithmen, die am Princeton Plasma Physics Laboratorium entwickelt wurden, konnten Muster im Verhalten des Plasmas identifiziert werden, die auf bevorstehende ELMs hinweisen. Diese Vorhersagen wurden in das Kontrollsystem integriert und ermöglichen ein proaktives Eingreifen, bevor kritische Zustände erreicht werden. Die Ergebnisse sind auch im Hinblick auf die Materialforschung relevant. Die Innenwand eines Tokamaks ist extremen Bedingungen ausgesetzt. Hohe Temperaturen, Neutroneneinstrahlung und Partikelbeschuss. Durch die Reduktion von ELM sinkt die Spitzenbelastung erheblich, was die Lebensdauer der Materialien verlängert. Das ist ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Fusionskraftwerke. Parallel dazu wurden neue Diagnosetechniken eingesetzt, darunter schnelle Thomson-Steuerung und hochauflösende Magnetfeldsensoren. Diese erlauben eine detailliertere Vermessung der Plasmaparameter in Echtzeit. Die Kombination aus verbesserter Messtechnik und adaptiver Steuerung stellt einen wichtigen Schritt in die Richtung eines stabilen Dauerbetriebs dar. Interessant ist auch die Skalierbarkeit der Ergebnisse. Die experimentellen Parameter wurden bewusst so gewählt, dass sie auf große Anlagen übertragbar sind. Insbesondere für ITER sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung, da dort ein kontinuierlicher Betrieb mit hoher Leistung angestrebt wird. Die jetzt demonstrierten Kontrollmethoden konnten helfen, die Betriebsgrenzen sicherer zu machen und zu erweitern. Aus theoretischer Sicht bestätigt die Arbeit die Modelle der, jetzt muss ich erst mal lesen, magnetohydrodynamischer Stabilität, die seit Jahren entwickelt wurden. Gleichzeitig zeigt sie, dass diese Modelle nun praktisch nutzbar werden. Die Kombination aus Theorie, Simulation und Experiment erreicht damit ein neues, viel höheres Niveau. Die Fusion rückt nicht plötzlich in greifbare Nähe, aber solche Ergebnisse sind entscheidend, wenn sie konkrete technische Hürden überwinden. Jo, ein Thema, was eigentlich immer aktueller wird, wenn wir uns diese Welt ansehen, wie es mit unseren Primärressourcen aussieht. Eine neue Generation von Festkörperbatterien zeigt erstmals stabile Leistung über mehrere hundert Ladezyklen hinweg. Der Einsatz einer Lithium-Metall-Anode und neuartiger Elektrolyte könnte die Energiedichte deutlich steigern und gleichzeitig Sicherheitsprobleme klassischer Lithium-Ionen-Systeme lösen. Die Entwicklung leistungsfähiger und gleichzeitig sicherer Energiespeicher ist eine der zentralen Herausforderungen der Elektromobilität und der stationären Energiespeicherung. In einer am 7. März 2026 veröffentlichten Studie berichteten Forscher des Massachusetts Institute of Technology unter Leitung von Professor Yet-Ming Chiang gemeinsam mit dem Forschungszentrum Argonne National Laboratory über einen signifikanten Fortschritt bei Festkörperbatterien mit Lithium-Metall-Anoden. Das zentrale Problem dieser Batterietechnologie lag bisher in der Bildung von Dendriten, also nadelartigen Lithiumstrukturen, die beim Laden wachsen und den Elektrolyten durchdringen können. Dies führt im ungünstigsten Fall zu internen Kurzschlüssen und thermischen Durchgängen. Klassische flüssige Elektrolyte sind dafür besonders anfällig, weshalb Festkörper als Alternative gelten. Allerdings waren bisherige Festkörperelektroden entweder mechanisch zu spröde oder elektrochemisch instabil. Die aktuelle Arbeit kombiniert einen sulfidbasierten Festelektrolyten mit einer nanoskalierten Zwischenschicht aus einem polymer verstärkten Material. Diese Zwischenschicht wirkt wie eine adaptive Barriere, die mechanische Spannungen ausgleichen und gleichzeitig den Ionentransport nicht behindert. Entscheidend ist, dass die Lithium-Metall-Anode während des Lade- und Entladevorgangs volumetrisch verändert wird. Ohne eine solche Pufferstrecke entstehen lokale Spannungen und die wiederum Dendritenbildung begünstigen. Die Forscher konnten zeigen, dass ihre Zellarchitektur über 500 Ladezyklen hinweg eine Kapazitätsretention von über 85% erreichen. Das ist ein Wert, der bislang für Lithium-Metall-Systeme als kaum realisierbar galt. Zum Vergleich, frühere Prototypen lagen oft unter 100 stabilen Zyklen. Die Energiedichte der getesteten Zellen liegt bei etwa 450 Wattstunden pro Kilogramm und damit deutlich über konventionellen Lithium-Ionen-Batterien, die typischerweise zwischen 250 und 300 Wattstunden pro Kilogramm erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. Da keine flüssigen brennbaren Elektrolyte verwendet werden, sinkt das Risiko von Bränden erheblich. Dadurch ist insbesondere für Anwendungen im Automobil diese neue Batterie relevant. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. Da keine flüssigen brennbaren Elektrolyte verwendet werden, sinkt das Risiko von Bränden erheblich. Dies ist insbesondere für Anwendungen im Automobilbereich relevant, wo thermische Stabilität und ein entscheidender Faktor und ein Zulassungskriterium sind. Die Studie zeigt, dass selbst bei mechanischer Beschädigung der Zelle keine kritischen Temperaturanstiege auftreten. Parallel dazu arbeitet ein Team an der Stanford University unter Leitung von Professor Zhenyang Bao an der Skalierung solcher Systeme. In einem begleitenden Veröffentlichung vom 12. März wird beschrieben, wie sich die neuen Elektrolyte in großformatigen Zellarchitekturen integrieren lassen, ohne die mechanische Integrität zu verlieren. Dabei spielt die Grenzflächenchemie eine entscheidende Rolle, da sie den Widerstand zwischen Elektrolyt und Elektroden bestimmt. Interessant ist aber auch die industrielle Perspektive. Das Unternehmen QuantumScape, das bereits seit Jahren an Festkörperbatterien arbeitet, hat am 18. März angekündigt, erste Pilotanfertigungen mit ähnlichen Materialsystemen zu starten. Obwohl es sich noch nicht um eine Serienproduktion handelt, deutet dies darauf hin, dass die Technologie die Schwelle von der Grundlagenforschung zur Anwendung überschreitet. Aus physikalischer Sicht ist der Fortschritt vor allem auf ein besseres Verständnis der Ionendynamik im Festkörpern zurückzuführen. Während in Flüssigkeiten die Fusionen dominieren, spielen in Festkörpern Gitterseffekte und Korngrenzen eine wesentlich größere Rolle. Die gezielte Manipulation dieser Strukturen ermöglicht es, den Ionenfluss zu optimieren und gleichzeitig mechanische Stabilität zu gewährleisten. Ich bin der Meinung, das ist eine der seltenen Fälle, in denen ein echter Technologiesprung sichtbar wird und nicht nur inkrementelle Verbesserungen. Wenn sich die Ergebnisse in größeren Zahlen bestätigen, können Festkörperbatterien innerhalb einer, ja, vielleicht Zeit von einem Jahrzehnt den Standard darstellen. Denkbar wird weniger die Physik sein, wie die industrielle Skalierung und die Kostenstruktur. So, damit wären wir wieder am Ende des Audiocasts für heute angelangt. Es war wieder sehr viel aus Forschung und Wissenschaft, weil ich bekomme immer wieder Zuschriften, dass man die Themen, die mir einfallen, auffallen und über die ich dann irgendetwas erzähle, normalerweise nicht so in der Öffentlichkeit zugänglich sind. Und das ist immer wieder ein Ansporn, auch darauf zu blicken, was sich da hinter dem Mainstream tut, was sich da bewegt. Weil unsere Welt, wir sehen immer nur das Böse und das Schlechte, aber wenn ich mir überlege, was sich da in der Medizin tut oder was sich in der Forschung von Batterien tut, dann muss ich doch sagen, es gibt da riesen Gebiete, wo wir Hoffnung haben können, dass wir unsere Energieprobleme, unsere medizinischen Probleme und viele Krankheiten doch in Kürze mit ganz neuen Wissensansätzen behandeln und beherrschen können. Ich freue mich schon darauf, dass ich Ihnen beim nächsten Mal wieder Themen vortragen kann, die, naja, etwas aus dem allgemeinen Tagesleben herausführen und uns zeigen, dass wir Menschen nicht so dumm sind, dass wir uns nur die Köpfe einschlagen, sondern dass es tatsächlich auch Fortschritte gibt. Vielen Dank nochmal für heute. Vielen Dank für Spender, die helfen, dass wir weitermachen können und dass wir ja unsere Kostenstruktur auch weiterhin tragen können. Das ist das Problem. Wir haben ja doch noch einiges zu tun. Und wenn ich mir allein die Versicherung Kosten ansehen, die haben sich im Laufe der letzten 5 Jahre ziemlich verdoppelt. Und die Werbeeinnahmen, die haben sich auf ein Zehntel reduziert mittlerweile. Da muss ich sagen, ohne Sie, meine lieben, hochgeschätzten Spender, würde hier gar nichts mehr laufen. Vielen Dank und alles Gute. Und in einem Monat gibt es die nächste Ausgabe des Audiocasts zu CC2TV. Bis dann tue ich den Daumen nach oben und sage immer, na, was denn jetzt? Viel Gesundheit übrig behalten für alle, die zuhören.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.